Eiserne Flöte Nummer 17. Tarsuis Schildkröte. Ein Mönch sah in Tarsuis Klostergarten eine Schildkröte herumkriechen und sagte zum Meister: Alle Lebewesen umhüllen ihre Knochen mit Fleisch und Haut. Warum nur bedeckt dieses Tier sein Fleisch und seine Haut mit Knochen? Tarsui, der Meister, zog eine seiner Sandalen aus und deckte damit die Schildkröte zu. Setzt euch gerne bequem hin, wenn ihr wollt. Alle Lebewesen umhüllen ihre Knochen mit Fleisch und Haut. Warum nur bedeckt dieses Tier sein Fleisch und seine Haut mit Knochen? Warum ist die Banane krumm? Warum ist das ein Koan? Und was hat das mit Befreiung zu tun? Warum benutzt man das im Rahmen der Zen-Schulung? So eine banale Geschichte. Vielleicht ist es auch einfach so, dass der Mönch noch sehr jung ist. Die sind damals als Teenies oder so ins Kloster gekommen oder noch früher. Und der Meister ist halt nicht nur in spirituellen Dingen, sondern auch in anderen Sachen, was Erziehung angeht, so eine Art Vaterersatz, weiß halt alles. Zu einem gewissen Alter ist es ja so, dass die eigenen Eltern noch als allwissend gelten, bis man sie das erste Mal fragt, warum ein Magnet ein Magnet ist. Oder in diesem Fall vielleicht, was mit dieser Schildkröte ist. Also vielleicht ist es gar kein Dharma-Gefecht, sondern vielleicht ist es wirklich eine ganz ehrlich gemeinte Frage, dass der Mönch das erste Mal sich bewusst wird, dass alle anderen Lebewesen ihr Skelett innen haben, nur die Schildkröte hat es anscheinend außen. Knochen außen. Warum ist das so? Warum nur bei dieser Schildkröte? Und natürlich könnte man diese Frage irgendwie beantworten. Was würde ich als Antwort geben heutzutage, wenn ich nicht glauben würde, dass das ein Dharma-Gefecht ist, sondern eine ernsthafte Frage? Ich würde also vielleicht irgendwo mit Evolution anfangen, Darwin, Überleben. Die Schildkröte ist langsam. Und deswegen muss sie sich besser verteidigen. Tiere, die schneller sind, können wegrennen. Igel haben Stacheln. Schildkröten haben halt ihre Knochen draußen, damit man sie nicht beißen kann, damit man sie nicht fressen kann. Das ist eine logische Erklärung. Aber wenn ich diese Erklärung gebe, dann ziehe ich zu dem, was da zu sehen ist, zu der Schildkröte, die durch den Garten geht, noch etwas hinzu. Das, was da zu sehen ist, reicht nicht. Ich muss meine Erklärung mit weiteren Erklärungen auffüllen. gerade schon gesagt, ein bisschen Darwin, ein bisschen Evolution, ein bisschen in Beziehung setzen zu Igeln, schnelleren Tieren, Fressfeinden. Das heißt, zu dieser Schildkröte, die ganz friedlich durch den Garten geht, füge ich ganz viele Sachen hinzu. Und es ist auch denkbar, dass dem Mönch das plausibel erscheinen würde, was ich ihm da erkläre. Und dass er irgendwann zufriedengestellt wäre. Aber in Wirklichkeit, zumindest wenn man es mit Kindern zu tun hat, ist es oft so, dass das nicht funktioniert. Wenn man die erste Erklärung gebracht hat, wird vielleicht die nächste Frage hinterhergelegt. Warum sind denn andere Tiere stärker? Warum sind andere Tiere schneller? Warum ist denn die Schildkröte kein Igel? Dann wird es etwas komplizierter mit den Erklärungen. Muss man ein bisschen weiter ausholen. Also jedes Lebewesen hat seine Nische in der Evolution. Und wenn alle Lebewesen gleich wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle gleichzeitig ausgerottet werden, weil es ein Problem gibt, sehr groß. Deswegen gibt es so eine Diversifikation, so eine Vervielfältigung der verschiedenen Lebensformen. Wenn das Kind jetzt weiter fragt, warum ist das so? Wird es noch schwieriger. Letztendlich sind das die Probleme, mit denen sich die Scholastik schon rumtreiben musste, als sie versucht hat, das Christentum auf eine lückenlose logische Grundlage zu stellen. Und eine der Anfangsfragen war ja, wie kommt das Böse in die Welt? Aus christlicher Sicht das Böse, der Teufel, die Sünde. Wie ist das passiert? Wenn gleichzeitig Gott allmächtig ist. Und da haben die Kinder natürlich auch immer gefragt, wenn Gott allmächtig ist und alles bestimmen kann, wie kann das sein, dass es so einen Teufel gibt oder etwas Böses? Dann hat er das ja auch gemacht. Das ging aber natürlich nicht, weil Gott nicht nur allmächtig ist, sondern auch allbarmherzig und das Gute per se. Also musste man so eine Spezialkonstruktion erschaffen. Das war dann ein Demiurg, hieß der, ein spezieller Schöpfergott, der wurde nur dafür konstruiert, philosophisch, damit er die Welt schafft. Das ist nicht der allmächtige Gott, sondern das ist der Gott, der die Welt geschaffen hat. Der ist nicht allmächtig und auch nicht allgut. Das heißt, der kann auch dafür verantwortlich sein, wie die Welt aussieht, aber es ist nicht der allmächtige Gott. Also hatte man das getrennt, Problem gelöst. Aber das Kind fragt weiter, wer hat denn den Demiurgen geschaffen? Natürlich der allmächtige Gott. Mist. Wie kommen wir raus aus dieser endlosen Kette von Fragen? Ist das überhaupt ein Problem? Könnten wir nicht einfach die Frage nicht beantwortet lassen? Wenn wir die Frage nicht beantworten, wird es meistens so sein, dass unser Mönch weiterfragt oder dass das Kind weiterfragt, unzufrieden ist, quengelig wird. Nee, wieso sagst du mir das nicht? Weißt das doch? Oder weißt du das nicht? Schwierig. Schwierig zu beantworten. Dieses kleine Kind oder dieser Mönch sitzt in jedem von uns drin. In jedem von uns steckt etwas, was die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Erklärungen für die Welt zu finden. Also es reicht uns nicht, dass eine Schildkröte durch den Garten geht, sondern wir müssen dann auch irgendwie herausfinden, warum gerade jetzt eine Schildkröte, warum kein Igel, warum sieht die Schildkröte so aus, wie sie aussieht und so weiter und so fort. Warum wollen wir das wissen? Wir wollen das wissen, weil wir glauben, dass uns das Sicherheit gibt, dass uns das Kontrolle über die Welt gibt. Es ist übrigens genau das Gleiche, auch wenn uns das nicht so bewusst ist, was im magischen Denken total zentral ist. Ich mache mir irgendwelche Dämonen und Gehilfen bei den Schamanen dienstbar, damit sie mir helfen, die Welt unter Kontrolle zu kriegen. Und damit das funktioniert, muss ich auch wissen, wie die geistige Welt auf der anderen Seite, die hinter der offensichtlichen Welt steht, funktioniert. Die hat natürlich auch eine ganz bestimmte Hierarchie, Zuständigkeiten. Für jedes Übel, für jede Krankheit gibt es bestimmte Wesenheiten, mit denen ich mich verbünden kann. Es gibt auch bestimmte Feinde, vor denen ich mich hüten muss. Und wenn ich das alles nicht weiß, dann bin ich in sehr großer Gefahr. Denn dann kann es passieren, dass ich gerade in einem Augenblick, wo ich schwach bin, von einem Dämonen angegriffen werde und gleichzeitig aber auch gerade den Schutzspruch nicht weiß, mit dem ich meinen helfenden Geist hinzurufen könnte. Letztlich magisches Denken. Die Vorstellung, dass ich genau weiß, wie diese Welt aussieht, diese geistige Welt aussieht und funktioniert, gibt mir das Gefühl, dass ich nicht vollkommen unsicher in dieser Welt hänge und nicht vollkommen ausgeliefert bin. Sprachmagie funktioniert genauso. Sprachmagie bedeutet einfach, dass ich, wenn ich Sachen immer wiederhole und bestimmte Ausdrucksweisen verwende, bestimmte Sachen vermeide, Tabus oder sowas, dass ich dann sprachlich eine Zusatzwelt schaffe. Meistens leben wir nicht in der Welt des ersten Nennens, das heißt die Welt, die wir erleben, unmittelbar, sondern wir leben meistens in einer Welt, die wir sprachlich nachgeschöpft haben. Und zwar wir selbst, wir haben die gemacht. Zusammen in der Gemeinschaft. Und diese Sprachwelt definiert, was wir können, was wir nicht können, was erlaubt ist, was verboten ist. Dadurch, dass diese Sprachwelt bestimmte Regeln aufstellt, gibt sie uns wieder ein Gefühl von Sicherheit. Deswegen haben wir, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst sein mag, eine sehr starke Normung, wie wir mit unserer Sprache umgehen, was wir wo sagen, in welchem Kontext, was man sagen darf. Das darf man in Deutschland ja nicht sagen, zum Beispiel die beliebte Phrase. Das ist wirklich so. Es gibt bestimmte Normen und bestimmte Sachen, die darf man nicht sagen. Sprachtabus. Und wir sagen es deshalb nicht, weil wir das Gefühl haben, wenn wir gegen diese Regeln verstoßen, geschieht ein Unglück. Weil wir daran so fest glauben, probieren wir das auch nie aus. Und finden das eben auch nie raus, ob dieses Unglück wirklich geschieht. In gleicher Weise versuchen wir, alle unsere Unsicherheiten in unserem Leben mit solchen magischen Werkzeugen im Griff zu halten. Wenn wir mit einer Frage konfrontiert werden, die wir nicht beantworten können, dann versuchen wir irgendein Netz aus Erklärungen darum zu bauen, und sind davon überzeugt, wenn wir das Netz aus Erklärung dicht genug machen, dann werden da auch keine Steine rausbrechen können und auf uns runterfallen können. Das ist natürlich Blödsinn. Das funktioniert nicht. Aber wir glauben das und wir verhalten uns meistens so. Wir verhalten uns ein bisschen so, weil wir sozial so konditioniert sind und weil es in der Gemeinschaft, wenn wir miteinander umgehen, auf sprachlicher Ebene, auch ein bisschen funktioniert. Es funktioniert nicht mehr, sobald ich mich mit existenziellen Problemen auseinandersetzen muss. Warum muss ich sterben? Muss ich sterben? Müssen alle Menschen sterben? Wie kann ich dem Leiden entgehen? Kann ich dem Altern entgehen? Da funktioniert es nicht. Keine Chance. Es funktioniert auch nicht, wenn jemand anders im Raum ist. Wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, ein ganz normales Gespräch zu führen. Ein Gespräch ist ein Sprachspiel, das beide Seiten mitspielen. Einer der Gründe, warum viele Leute, insbesondere in Japan, soweit ich weiß, einen weiten Bogen um ein Zen-Kloster machen, ist, weil sie in einem Doksan-Raum allein sind mit einem Lehrer, der ihnen keine Orientierung gibt und der das normale Sprachspiel nicht mitspielt. Normalerweise ist es so, dass wir uns immer in Bezug auf unsere Umgebung verhalten. Mal gucken, wie man lächelt. Ist gut. Verzieht das Gesicht. Okay, ich bin vielleicht auf dem falschen Weg. Korrigieren wir das mal ein bisschen. Und so kann ich meinen Weg finden und kann rausfinden, ob ich mich richtig verhalte. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man elektronisch kommuniziert. Also per E-Mail fällt diese Komponente weg. Dann schreibt man nur noch inhaltlich etwas dahin. Und da wir uns ja mit Sprache unterhalten, denken wir, wird das Resultat ungefähr das gleiche sein. Das ist mitnichten so. Ne? Also man sagt, 60-70% der Information, die hin und her fließt, ist nonverbal. Und wenn man oft viel und lange E-Mails schreibt, eine Zeit lang, keine Ahnung, 30 bis 50 E-Mails am Tag geschrieben, dann kann man das auch von Zeit zu Zeit erleben, was dann passiert, wie das knallt, weil es dieses Feedback nicht gibt. Du schreibst irgendetwas, was du, jetzt nicht besonders kritisierend findest, und dein Gegenüber fasst das ganz anders auf, aber du siehst ihn oder sie ja nicht in dem Moment, wo diese E-Mail ankommt. Und dein Gegenüber reagiert dann vielleicht nochmal ein Tick auf das, was du gesagt hast, vielleicht sogar etwas kritisch, aber du hast natürlich nicht mitgekriegt, was das mit deinem Gegenüber gemacht hat und denkst, okay, das ist jetzt also nur so eine kleine Bemerkung von dem. Dann weise ich da nochmal extra drauf hin, was ich meine. Also bügelst du über das, was dein Gegenüber zum Ausdruck bringen wollte, nochmal drüber. Das kann bis zum Ende einer Freundschaft führen. In 10 Minuten. Einfach, weil diese normalen Regeln unseres Sprachspiels ausgesetzt sind, die nämlich darauf beruhen, dass wir dauernd Rückkopplung kriegen darüber, dass wir dauernd erkennen, was da passiert, was der andere damit macht. Und ganz viel davon ist, wie gesagt, nonverbal. Das ist zum Beispiel beim Telefonieren schon deutlich besser, weil man merkt, wenn der andere nichts mehr sagt oder die Stimme leicht verändert, das kriegt man sehr schnell mit. Wenn man eine E-Mail ins leere Universum schreibt, kann ziemlich viel passieren. Im Doxan-Raum ist es eigentlich das Gleiche oder sollte es sein. Eigentlich ist der Lehrer oder die Lehrerin nicht dazu da, dir irgendeine Information zu geben, sondern eigentlich sitzt der nur da und du kannst versuchen, mit deinen Erklärungen einen Konsens mit ihm herzustellen. Wenn er oder sie das gut macht, was wir nicht alle tun, dann ist das so ungefähr, als würdest du versuchen, mit einem Pfeiler oder mit einem Berg zu kommunizieren und mit dem Konsens herzustellen. Der wird nämlich auch alles, was du an Erklärungen gibst und alle diese Netze, die du da baust, nicht reagieren. Wenn ja einem echten Berg sagt, ich habe hier jetzt über Netze drüber gezogen, da kann kein Stein runterfallen, da wird sich nicht drum kümmern. Und bei allen wirklichen existenziellen Fragen helfen diese Manipulationen auch nichts. Zu sagen, ich definiere das hier als unsterblich, kann man versuchen, funktioniert nicht. Ganz viele Religionen übrigens benutzen eine ähnliche Sprachmagie, um das hervorzurufen, diese Wirkung, was aber nicht funktioniert. Ganz viel Religion besteht darin, Hoffnung zu machen oder gar Gewissheiten zu vermitteln auf das ewige Leben, auf Gnade und so weiter und so fort, dass du das irgendwann garantiert kriegen wirst. Vorausgesetzt, du bleibst im Club und du hältst dich weiter an die Regeln des Sprachspiels. Dann wird, egal wie schlimm es kommen könnte, ganz am Ende alles gut. Das ist das Versprechen. Und je mehr du das wiederholst, ne, beten, je mehr du das wiederholst, desto sicherer wird das Ergebnis. Aber in Wirklichkeit hat der Buddha erkannt, funktioniert das nicht. Das Erleben des Buddha war angeblich auch das eines jungen Menschen. Es wird etwas verbrämt dargestellt, Königssohn und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, sehr überzogen. Sagen wir mal, ein Kind reicher Leute, was Vaters Hof übernehmen sollte und ziemlich verwöhnt ist. Hochgepäppelt und sorgfältig von allen Schwierigkeiten ferngehalten, wie das Eltern meistens mit ihren Kindern halt machen. Dem Kind soll es besser gehen als mir. Und dann macht er die historischen Ausfahrten und kommt hinein in die Welt. Fährt mit seinem Kutscher irgendwo durch die Gegend. Wahrscheinlich sagt der Harry, biegt da vorne mal links ab, entgegen dem Plan, der eigentlich vorgesehen war. Und kommt auf eine Straße, die seine Eltern nicht für ihn vorgesehen haben. Und er erlebt Alter, Krankheit, Tod. Erstmals. Dass er vorher nicht gewusst hatte, was Alter, Krankheit und Tod sind, ist auch sehr unwahrscheinlich überzogen. Aber dass er das in dieser Deutlichkeit gesehen hat, dass er vielleicht mal einen wirklichen Leichenzug gesehen hat, das können gerade wir heutzutage gut nachvollziehen, weil wir in einer Welt leben, die Krankheit, Altern und Sterben sehr stark ausgegrenzt hat aus dem Normalleben. Das sieht man halt, wenn man die eigenen Verwandten vielleicht oder Bekannten besucht oder wenn man zu einem Begräbnis geht, aber bis dahin gibt es das alles nicht. Normalerweise hat man damit nichts zu tun. Das ist ein Problem anderer Leute, nicht meins. Und so war es für ihn bis dahin auch. Zu diesem Zeitpunkt, als er diese Ausfahrten gemacht hat, hat er festgestellt, es ist nicht ein Problem anderer Leute. In seinen Wagenlenker, den er mal gefragt hat, was ist denn das? Kann mir das auch passieren? Vielleicht hat er einfach nur gefragt, sag bloß nicht, dass mir das auch irgendwann passieren wird. Und sagt, doch, das wird dir auch passieren. Das hat ihn ganz offensichtlich so berührt, dass ihm seine bisherigen Erklärungen und seine bisherigen Schutzmechanismen nicht mehr geholfen haben. Natürlich hat er das irgendwie gewusst. Menschen altern, krank werden, sterben. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er das eingepackt in einen Haufen von Erklärungen, relativiert. Das ist nicht jetzt. Das wird mir nicht so gehen wie denen. Wenn ich dafür sorge, dass ich ein gutes Karma habe, dann werde ich danach in eine gute neue Welt gehen. Und dann ist das alles gar nicht so leidvoll. Muss ja bei mir nicht so sein wie bei dem da. Warum? Das heißt, das, was eigentlich ist, wieder eingewoben in ein Netz von Erklärungen, überzogen mit einer schönen glitzernden Verpackung, die ihm das Gefühl vermitteln sollte, dass diese existenziellen Probleme für ihn nicht existent sind. Dass ich damit nicht rumärgern sollte. Hintergrund war natürlich, der Junge sollte den Hof übernehmen und er sollte kein Priester werden. Er sollte das Geschäft übernehmen. Und dummerweise ist genau das passiert. Das ist auch die Geschichte von ganz vielen spirituellen Menschen, Dogen zum Beispiel. Genau das gleiche. Seine Eltern sind früh gestorben und er war einfach mit einer großen Existenzfrage konfrontiert. Mit, keine Ahnung, mit 5 oder 8 oder 9 fragen wir uns normalerweise nicht, was passiert ist, wenn wir alt ist und wenn wir sterben. Jeder von uns ist natürlich unsterblich. Die anderen sterben, aber wir nicht. Aber Dogen hat das als Kind sofort getroffen und ohne, dass er irgendetwas dazwischen legen konnte. Alle Lebewesen umhüllen ihre Knochen mit Fleisch und Haut. Warum nur bedeckt dieses Tier sein Fleisch und seine Haut mit Knochen? Womit bedecken wir unser Fleisch und unsere Haut? Wir bedecken unser Fleisch und unsere Haut mit Vorstellungen, mit einer Kunstwelt. Vorstellung, sagt schon das Wort, eine Vorstellung ist etwas, was ich vor die Welt stelle, damit sie mich nicht blendet, zum Beispiel. Oder damit ich Sachen nicht sehe, die ich nicht sehen will. Das sind Vorstellungen. Vorstellungen sind nicht die Welt. Vorstellungen sind hinzugefügt von mir. Wenn wir eine Frage stellen, eine existenzielle Frage stellen, dann wünschen wir uns meistens, dass sie beantwortet wird. Aber existenzielle Fragen wie, wohin gehe ich nach meinem Tod? Oder wer bin ich? Kann niemand anders für mich beantworten. Und die einzige Antwort, die es dafür geben kann, ist eigentlich nicht rational. Eigentlich ist die Antwort schon da. Aber diese Antwort ist nicht in einer Form da, dass irgendjemand anders sie mir erstens erklären könnte. Und zweitens funktioniert die Antwort auf so eine Frage garantiert nicht darüber, dass ich irgendein Vorstellungs- oder Erklärungsmodell verwende. Ist gerne gemacht worden, man nimmt dann immer irgendwelche Gleichnisse. Jesus war sehr gut in Gleichnissen. Ich frage mich, wie viele seine Gleichnisse verstanden haben. Womit ich nicht sagen will, dass sie schlecht sind. Ich finde sie meistens sehr treffend, aber ein Gleichnis macht mich nicht satt. wenn ich mit einer existenziellen Frage konfrontiert werde, die mich nicht loslässt und unter der ich leide, dann sind wir meistens, weil wir immer noch ein bisschen Kinder sind, so aufgestellt, dass wir erwarten, dass irgendjemand anders uns eine Antwort gibt, die dieses Loch zumacht. Und wenn jemand anders uns aber eine Antwort gibt, dann finden wir sofort ein Loch in der Antwort. Oder wir sagen, ja, das habe ich jetzt verstanden, aber was ist mit der Ecke? Und ja, dieses Loch ist nicht zu füllen. Diese Frage ist auf diese Art und Weise nicht zu lösen. Im Zen geht es letztlich darum, an den Punkt zu kommen, wo die Frage sich erledigt. Und Fragen, existenzielle Fragen, erledigen sich nie durch eine Erklärung. Das kann man immer versuchen und das tun wir auch. Und wie gesagt, 90% der Religionen sind darauf aufgebaut, versuchen über eine Falltür im Boden ein virtuelles Netz zu diskutieren, aber es funktioniert nicht. Zu einer Lösung kommt das Ganze für mich nur, wenn sich die Frage auflöst, wenn die Frage nicht mehr gestellt wird. Wenn eine der Urfragen der Menschheit gestellt wird, wie kann ich den Tod vermeiden? Gilgamesch-Epos, ne? Erstes große Epos der Menschheit, was aufgeschrieben wurde vor der Sintflut. Oder nein, erste Sintflut-Beschreibung, aber älter als die biblischen Erzählungen, handelt davon, wie Gilgamesch feststellt, dass er sterben muss und auszieht und zu den Göttern rennt und fragt, was kann er tun, um unsterblich zu werden. Und das Erste, was sie ihm sagen, ist, das kannst du nicht. Du bist ein Mensch und Menschen sterben. Götter sind unsterblich, du nicht. Und Gilgamesch kann das nicht akzeptieren. Das ist absolut inakzeptabel für ihn. Und Gilgamesch ist immerhin zwei Drittel Gott, wie auch immer das funktioniert, weiß ich auch nicht, dass man dafür Ahnen Verhältnisse haben muss. Er ist also stärker als normale Menschen und hat übermenschliche Fähigkeiten, verglichen mit den ganz normalen Menschen, aber er ist trotzdem sterblich. Das heißt, er ist ein Kämpfer. Und derjenige, zu dem er geht und den er um Rat bittet, stellt ihm als Erstes eine ganz einfache Aufgabe, sagt er, als er feststellt, dass es nicht funktioniert, Gilgamesch einfach zu sagen, du wirst sterben. Er sagt zu ihm, okay, bevor du lernen kannst, unsterblich zu sein, musst du lernen, ohne Schlaf auszukommen. Unsterblich kommt danach, erst musst du lernen, ohne Schlaf auszukommen. Prima. Gilgamesch fängt also an, aufzubleiben, ohne einzuschlafen. Das ist offensichtlich die erste Prüfung. Wenn er das geschafft hat, dann kommt er wahrscheinlich auch weiter Richtung Unsterblichkeit. Ich weiß nicht, wie lange er aushält. Irgendwann schläft er ein. Wacht dann wieder auf, stellt fest, wo bin ich? Ist davon überzeugt, dass er nur kurz eingenickt ist und ihm werden die verschimmelten Brote gezeigt, die die Frau seines Lehrmeisters für ihn gebacken hat, die in der Zwischenzeit, während er geschlafen hat, verschimmelt sind. Und auf diese Art und Weise wird ihm letztlich gezeigt, dass er es nicht mal schafft, Kontrolle über seinen Schlaf zu bekommen. Geschweige denn über sein Leben und seinen Tod. Das Ende des Gilgamesch-Epos ist letztendlich nicht, dass Gilgamesch unsterblich wird, sondern dass er seine Sterblichkeit akzeptiert. Aber um dahin zu kommen, zu diesem Akzeptieren, hilft ihr wieder kein Netz von Erklärungen. Wenn ich zu euch sage, akzeptiert das doch einfach mal, dass ihr älter werdet. Akzeptiert das, dass ihr Kontrolle verliert. Akzeptiert, dass ihr nicht wisst, ob ihr in 2 Tagen wahnsinnig seid, ob ihr eine tödliche Krankheit habt, ob der Klimawandel in 2 Jahren die ganze Erde hier versenkt haben wird, ob der Krieg sich weiter ausdehnen wird. Akzeptiert das doch einfach mal. Akzeptiert es doch einfach, wie es ist. Das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist, das nicht zu bedienen. Dieses normale Kindermuster. Ich stelle eine Frage, weil mich irgendetwas bedrückt und jemand gibt mir ein Pflaster, nicht weiter zu bedienen. Weil es sowieso nicht funktioniert bei diesen existenziellen Fragen. Wird die Frage des Mönches hier beantwortet, was mit der Schildkröte ist, warum dieses eine Tier anders ist als die anderen? Ist das eine Antwort? Tasui, der Meister, zog eine seiner Sandalen aus und deckte damit die Schildkröte zu. Wenn ich das Kind wäre, würde ich sagen, jetzt weiß ich das immer noch nicht. Aber eigentlich ist das genau die Antwort. Genau, das weißt du jetzt immer noch nicht. Und daran werde ich auch nichts ändern. So trivial diese Geschichte ist, diese Schildkröte läuft bei jedem von uns durch den Kopf. Und wir sind ständig auf der Suche nach jemandem, der uns erklärt, warum eine Schildkröte ihre Knochen außen hat, warum eine Banane krumm ist, warum ich irgendwann sterben muss, warum es den Guten manchmal schlecht geht und die Schlechten manchmal Erfolg haben, warum ich immer wieder in die gleichen Fallen falle, warum die Wege, mit der ich versuche, die Welt unter Kontrolle zu kriegen, nicht funktionieren. Oder warum Sachen, die ich doch ganz genau weiß, von mir trotzdem immer wiederholt werden. Und das Einzige, was ich euch wünschen kann dabei ist, dass niemand euch irgendeine schöne Erklärung dazu gibt, sondern dass jemand seine Sandale auszieht, was da drauf liegt und euch selbst herausfinden lässt, was es damit auf sich hat für euch. Also, ich wünsche euch, dass die Fragen weiter an euch nagen und dass ihr sie nicht mit irgendetwas spirituellem, Kaugummiartigem versucht zuzukleben. Es sind letztendlich diese Fragen, diese existenziellen Fragen, die euch frei machen und nicht das, was ihr da als Ketten drüber klebt. Ja.